Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 52. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir erteilen heute striktes Google-Verbot beim Genuss der ersten 4 von 5 Serien, über die wir heute sprechen. Sie setzen sich nämlich mit den Biografien mehr oder weniger berühmter Persönlichkeiten auseinander. Mit dem Second Screen Check, also dem Reality Check, würde man sich bei fast allen Serien so ziemlich den Spaß verderben, wenn man schon weiß, was passieren wird. Wir reden über Ich bin Dagobert bei RTL Plus und Nitro, eine Serie über den Karstadt-Erpresser Dagobert aus den späten 80ern und frühen 90ern. Vielleicht Deutschlands verrückteste Kriminalgeschichte. Fast in derselben Zeit spielt die ARD-Miniserie Herrhausen, Herr des Geldes über den 1989 beim Anschlag getöteten Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Der galt als großer Denker, ebenso wie auf andere Art Garry Kasparow, langjähriger Weltmeister und für viele der größte Schachspieler aller Zeiten. In der Serie Rematch in der Arte-Mediathek tritt er 1996 und 97 zum Duell gegen den IBM Supercomputer Deep Blue an. Schließlich Leonard Cohen. Der wäre am 21. September 90 Jahre alt geworden. Und bei Arte gibt es den ungewöhnlichen Musikdokumentarfilm Halleluja, Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied. Darüber sprechen wir ein bisschen kürzer und etwas ausführlicher über eine fiktionale Serie, die Leonard Cohens junges Leben in den frühen 60ern und seine Liebesgeschichte zur Norwegerin Marianne Ihlen auf der Insel Hydra in Griechenland erzählt. So Long Marian heißt der Song und die Serie in der ARD-Mediathek. Schließlich am Ende noch die erste deutsche Serie, die der Qualitäts-Streaming-Dienst Apple TV Plus produziert hat. Es ist eine dunkle Komödie mit dem Titel Where's Wanda oder Wo ist Wanda, habe ich auch gelesen, mit Heike Makatsch, Axel Stein und Lea Drinder. Lieber Jan, ich bin auf der Suche nach der heutigen Eingangsfrage bei der Schachserie Rematch hängen geblieben, weil die habe ich mir vorgestern Abend und gestern Morgen in einer langen Abend- und Morgensession komplett reingebinged. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, als ich das geguckt habe, ob ich eigentlich eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm über Sportduelle habe. Hast du eine?
Nee, habe ich nicht. Ich hatte jetzt fast ein bisschen damit gerechnet, dass du die Frage stellst, weil du mich auch selber nochmal kurz darauf hingewiesen hattest, dass wir 4 Männer aus verschiedenen Epochen vorstellen. Ob es an uns liegt, dass wir keine Biopics über Frauen in der Auswahl haben oder dass es einfach keine gibt. Es sei denn ab und zu mal so Deutsche über Margarete Steiff oder sowas. Aber ich meine, das ist jetzt die Situation, ja, mit der wir umgehen müssen.
Wobei die Cohen-Serie ist ja schon auch über eine Frau.
Die sind auch alle, die haben auch alle Frauenfiguren da drin und sowas, alles ist alles okay. Nee, also ja. Sport, weil ich habe tatsächlich, fällt mir keins ein. Ich habe, was ich gesehen habe, war vor noch gar nicht so wahnsinnig langer Zeit Borg McEnroe.
Ja, auf den wollte ich nämlich, das ist ein Film, den habe ich mal für unseren Kinodienst besprochen als Journalist. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Ich habe ihn später nochmal mit Freunden gesehen. Das ist ein toller Film über ein Sportduell.
Ich glaube, ja, also ich habe wenig Erinnerungen an deren sportliche Auseinandersetzung in Realtime sozusagen, weil das vor meiner Zeit war. Obwohl die Zeit, also ich habe die schon, glaube ich, so am Rande noch mitbekommen. Und ich habe das in Erinnerung, dass damals kritisiert wurde, dass sie sehr, sehr dramatisiert, wo in der Realität womöglich gar nicht so viel Drama zu finden war, abgesehen von den sportlichen Duellen. Aber ich erinnere mich einfach ansonsten nicht an Sportduelle, die ich gesehen hätte oder die mich auch nur interessiert hätten, wenn ich sie dann hätte sehen können.
Ich habe mal geguckt, man kann ja alles so schön schnell durch Googlen herausfinden. Also es gibt noch Rush, diesen Rennfahrerfilm.
Oh, das interessiert mich schon mal gar nicht.
Mit Niki Lauda gegen James Hunt, aber der hat ja nicht sogar ein Drehbuch-Oscar oder Nominierung.
Keine
mit
Ahnung.
Daniel Brühl. Mit Daniel Brühl, den, ne? Ja, wollte ich immer mal gucken, der soll eigentlich ziemlich gut sein. Da wird noch Moneyball mit Brad Pitt genannt, aber das ist eigentlich kein Duell, das ist im Prinzip ein Baseballfilm über ein Gewinnsystem, über einen außergewöhnlichen Manager. I, Tonya, diese Eiskunstläuferin-Geschichte, ja, ist ein Duell. Und naja, wenn man so will, ist Nyad, dieser Film mit der Schwimmerin, den wir gesehen haben, auch ein Duell, aber es ist im Prinzip Natur gegen Mensch.
Genau, also nicht Mensch gegen Mensch.
Klassisches Duell, was wir später in der Serie haben, da ist Borg-McEnroe ein guter Vergleich und da fallen mir auch noch so ein paar Vergleichsthemen ein, die wir da nochmal ansprechen können. Aber wir starten heute mit der Serie Ich bin Dagobert.
Ist auch ein Duell. Dagobert versus the world.
Dagobert versus Deutschland, ja, genau. Gegen den Staat, ich gegen den Staat. Ja. Jan, erzähl mal, was ist Ich bin Dagobert?
Ja, ich weiß, ich bin mir mal gar nicht so sicher, ob das so bekannt ist, wer das ist. Also es ist tatsächlich so eine Ikone der Nachkriegskriminalgeschichte gewesen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Geht um das wusste ich auch nicht vorher, um einen Lackierer aus Berlin namens Arno Funk. Ich hatte mit dem überhaupt keinen Beruf verschnitten eigentlich. Ich glaube, es war Anfang 1988 versucht, mithilfe einer Kaufhauserpressung. Im Film ist es ein anderes Kaufhaus, aber im Original war es vermutlich das KDW, aus seinen Schulden rauszukommen. Er ist so eine sehr gescheiterte, verkrachte Existenz, er hat keine Beziehungen, er ist nicht so richtig angekommen im Leben, verdient nicht noch genug Geld, er hat ständig mit irgendwelchen Lack- und Lösungsmitteln zu tun und deswegen immer starke Kopfschmerzen, die sich auch so in Depressionen auswachsen. Und er versucht also aus dieser ganzen Scheiße rauszukommen, indem er das KDW erpresst. Schafft das sogar. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen gespoilert alles, aber so ist es nun mal bei Biopics. Und erpresst sie erfolgreich. Man sieht aber immer wieder, wie sein Geld so unter seinen Fingern zerrinnt. Es liegt im Flur irgendwie. Man sieht immer, wie er so ein Brett zur Seite schiebt, Geld rausholt und es wird immer weniger. Und irgendwann muss er halt einfach nochmal ran und setzt seine Kaufhauserpressungsserie fort und kriegt es dabei dann mit drei ermittelnden Personen zu tun. Nämlich zum einen Kriminalhauptkommissar Strack, gespielt von Michel Maticevic aus Berlin. Seinem Kollegen und auch ein bisschen Konkurrenten, Kriminalhauptkommissar Keidel aus Hamburg, gespielt von Moritz Fürmann, ganz, ganz toll gespielt, alle beide, finde ich. Und dann stößt da noch eine Profilerin dazu namens Ballasch und die wird von Sonja Gerhardt gespielt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, so Stichwort weibliche Beteiligung an dem Film, weiblicher Leading Character reinkommt, weil ich glaube nicht, dass es die Person in der Realität gab. Das ist
eine Psychologin, ne? Ich habe aber auch nicht gecheckt, ob es die wirklich gab, beziehungsweise ob es die so eine prominente Rolle spielt.
Genau, es wird auch, sie ist eine Profilerin ja auch im klassischen Sinne, also sie versucht ja irgendwie über die Psychologie an ihn ranzukommen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es damals schon so etwas gab wie Profiling, zumindest in Deutschland. Aber egal, das ist die Geschichte.
Geschichten, die gibt es ja immer wieder. In jedem Krimi heißt es doch immer, oh, sie ist gerade aus Amerika vom FBI zurückgekommen, wo sie diese Schulung bekommen hat.
War bei ihr auch jetzt?
Ich hab's nein, nicht in aber Erinnerung. Ich weiß, ich glaube, ich in jeder, irgendwann wurde es ja sehr modern, dass man immer Profiler-Figuren in deutschen Krimis hat und die sind dann immer gerade aus den USA von einem Lehrgang des FBI zurückgekommen.
Genau, mussten sich da buchstäblich profilieren. Genau. So, wir sehen jetzt also, anders als in der Dokumentation, die es Anfang diesen Jahres gab, eine sehr, sehr, sehr umfangreiche, die hieß wahrscheinlich auch einfach Eine Jagd auf Dagobert hieß sie, glaube ich.
Die habe ich nicht gesehen. Wo lief die denn? Oder wo kann man die denn noch sehen, weißt du?
Ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, die war öffentlich-rechtlich, also sowas wie ARD-Mediathek oder sowas, glaube ich, kein Streaming.
Müsst ihr mal googeln, ja.
Ja. Also ich glaube, die heißt Jagd auf Dagobert. Das war der Künstlername sozusagen, der ihm verpasst wurde, wegen einer bestimmten Übergabe-Notiz, die er in einem Anzeigenblatt oder sowas veröffentlicht hatte. Und damals war es so, dass sie sich sehr, sehr stark auf den Jagd-Aspekt konzentriert hat. Da ging es wirklich darum, wie die Katz und Maus gespielt haben.
Die Geschichte wurde aus Sicht der Ermittler erzählt.
Aus Sicht der Ermittler. Er ist aber auch, der Arno Funk ist immer dabei. Der ist auch bei dieser Serie ist als Ermittler. Der ist sehr, sehr PR-stark und vermarktet sich sehr, sehr klug und hat damit, glaube ich, auch mittlerweile sogar aus den Schulden geschafft.
Der war ja sogar mal, das hatte ich ganz vergessen, weil ich das nicht gucke, aber der war ja sogar mal im Dschungelcamp. Ne?
Sowas, ne? Genau. Ja. Der ist einfach gut im Geschäft so und arbeitet regelmäßig. Und diese Serie stürzt sich schon auch immer auf dieses Katz-und-Maus-Spiel, aber gibt sich sehr viel mehr Mühe und auch Zeit, die einzelnen Charaktere innerhalb dieses Spiels zu charakterisieren und zu analysieren. Insbesondere halt den Arno Funke, was den ausmacht und wie er tickt und warum er das macht, was er macht und so. Und das finde ich, um vielleicht mal so ein bisschen in die erste Wertung reinzugehen, so, ich fand die sehr unterhaltsam und gut gemacht, diese Serie. Wie fandst du die?
Vielleicht sagen wir erst nochmal, wo man die gucken kann. Ich glaube, RTL
Plus. Hast du am Anfang schon gesagt.
Genau, bei RTL Plus ab 2.10., aber es gibt ja nur eine Menge Leute, die RTL Plus nicht haben. Die können die komplette Serie linear am 7.10. ab 20.15 Uhr bei Nitro, diesem Spartensender von RTL, des RTL-Universums sehen. Ja, du hast mich gefragt, wie ich die fand. Ich muss auch sagen, dass für mich ist das mit das Beste, was RTL Plus seit relativ langer Zeit gemacht hat. Es ist nämlich eine richtig gut gemachte Thriller und ja, ein bisschen so Zeitenbeobachtungsserie, kann man sagen. Ja.
Genau, da ist gut besetzt auch. Friedrich Mücke spielt den Dagobert. Da habe ich zuerst gedacht, so, also zum einen ist er nicht eigentlich zu jung, also gar nicht vom Alter her, sondern als Typ her, weil das, also kennen ja viele Leute vom Tatort zum Beispiel.
Na gut, das waren zwei Tatorte, die mal gemacht haben, ne?
Ja, aber also der ist generell ein sehr junger Typ, aber der Arno Funke war zu der Zeit, als das passiert ist, auch um die 40. Das ist der Mücke jetzt wahrscheinlich auch.
Der ist jetzt auch Anfang 40, der Friedrich Mücke, und ich glaube Arno Funk ist jetzt 73. Die ganze Geschichte ist 30 Jahre her. Ich glaube, seine Verhaftung, war die nicht 94?
Genau.
Hat sich jetzt zum 30. Mal gejährt. Das passt schon einigermaßen. Und ich finde ja eh, Friedrich Mücke ist so ein Schauspieler, das ist ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen der deutsche Matt Damon. Das ist so der Typ, der gut aussehender Typ, den man für irgendwie so Leading Man Roles gerne, also so Heldenrollen besetzt, der aber trotzdem als Schauspieler gut genug ist, um diese Brüche zu spielen, damit er nicht so einfach nur als schönes Gesicht in der Hauptrolle irgendwie rüberkommt. Ja, ne?
Und er macht auch die Charlize Theron so ein bisschen in Monster, also er kriegt irgendwie so eine absurde Mini-Pli-Frisur und einen fürchterlichen Schnauzer. Und allgemein halt einfach so 80er Jahre Spießbürger-Klamotten so, die sind, das ist alles nicht sexy, und der spielt es aber, also was ich ganz besonders toll finde, ist, dass er dieses fliehende, gehetzte, das ständig kollidiert mit seiner Genialität. Er ist so ein ganz toller Tüftler, der aus irgendwie einer Schale Schrauben kann er die verrücktesten Sachen bauen, und hat da also wirklich große Talente, die ihn wahrscheinlich auch dazu befähigt hätten, einer seriösen, also nicht kriminellen Karriere nachzugehen und da einigermaßen Erfolg mitzuhaben, so dass diesen Kontrast spielt er sehr gut, und es ist so, der ist so ein bisschen so ein Gerne-Klein, also so ein verunsicherter Gerne-Klein, der gar nicht weiß, wohin mit seinen Kompetenzen und seinen Möglichkeiten, und clasht halt dann so mit Matijewicz Strack, der so das genaue Gegenteil ist. Der ist total arrogant und selbstverliebt, also ein klassischer Gerne-Groß, und die schlängeln sich so aneinander vorbei. Also er kommt immer, entschlüpft immer mehr diesen ganzen Fallen, die Polizei aufbaut, und die muss sich gleichzeitig dann auch immer total stark mit der aufkommenden Aufmerksamkeitsökonomie auseinandersetzen, also wo so der Boulevard anschwillt zu einer richtigen Industrie, und irrsinnig viel Fokus, öffentlicher Fokus auf diesen Ermittlungen liegt und sowas. Und deswegen, was du schon sagtest, ist gleichzeitig auch eine Zeit- und Milieustudie und nicht nur eine Geschichte dieser beiden oder dieser drei, vier Personen, die Jagd aufeinander machen.
Also ich erinnere mich schon noch so ein bisschen an diese Dagobert-Figur aus den Medien damals. Der wurde ja dann auch, und das wird auch in der Serie so ein bisschen thematisiert, man sieht ja lustigerweise natürlich immer RTL-Nachrichten
immer
in der Serie.
Ja,
also der junge Peter Klöppel und wer da noch so rumgesprungen ist, gut, das kann man ihnen halt nicht verbieten, das ist eine RTL-Produktion. Aber der Dagobert war ja damals, der wurde ja so ein bisschen als deutscher Robin Hood im Prinzip. Die Leute auf der Straße haben gehofft, dass Dagobert wieder entwischt und dass seine Geldübergaben, die sind ja dann sehr oft, haben die nicht geklappt. Er hat sich da immer ganz verrückte Sachen ausgedacht, wie er eben unerkannt bleibt, obwohl er mit Karstadt oder der Polizei in Verbindung treten musste, und wie er auf eine irgendwie sichere Art und Weise sein Bargeld bekommt. Und das waren teilweise so ausgefuchste Übergabeszenarien, dass das die Leute einfach fasziniert hat. Und ich weiß noch, das wurde natürlich in den Medien nicht so abgefeiert, weil man dem Verbrecher sozusagen keine Bühne geben wollte. Aber so hier und da am Rande hat man doch mitbekommen, was der für verrückte Sachen gemacht hat. Und das ist wirklich, also es ist fast zu toll, um es zu erfinden. Und deswegen sollte man auch auf keinen Fall, wenn man diese ganzen Details von dem Dagobert-Fall vergessen hat oder sie nie kannte, parallel zu der Serie lesen. Weil dann verdirbt man sich echt den Spaß. Ich habe mir es echt verboten, da irgendwie parallel nachzulesen, weil das ist wirklich spannend.
Ja, es ist doof, dass wir jetzt als sozusagen die Aufgabe von Google übernehmen und alles schon verraten, was hier theoretisch denkbar ist.
Weil wir keine einzigen Übergabe oder keinen einzigen Plan von Dagobert verraten werden.
Das machen wir nicht.
wie die Übergabe stattfinden soll.
Ja, ja, das genau, das machen wir nicht. Was man halt machen kann, ist nochmal so rauf zu gucken auf dieser Mythos, der darum gestrickt wurde, nämlich dieser Vergleich zu Robin Hood, der einerseits hinkt und andererseits perfekt ist, weil Robin Hood war gar nicht die Figur, zu der sie irgendwann gemacht wurde, davon abgesehen, dass es ja auch ein Mythos ist und keine realistische Figur.
Hat
er
das Geld selbst behalten, oder?
Der hat das Geld selbst behalten, der hat nichts an den Armen verteilt, also stand heute so in dieser Sagenbeschreibung über die Jahrhunderte hinweg, ist halt immer mehr zum Sozialtäter geworden, so es war gar nicht so, der hat das alles für sich behalten und der soll sehr, sehr brutal gewesen sein in den ersten Umschreibungen, also ein bisschen das Gegenteil von Dagobert und gleichzeitig aber eine Analogie, weil Dagobert sagt auch immer, er will auf keinen Fall kleine Leute betrügen oder will eigentlich niemandem schaden und deswegen stürzt er sich irgendwann auf große Konzerne, von denen er denkt, die sind ja auch versichert und das tut niemandem weh und er versucht doch mit seinen Bomben immer, dass möglichst wenig Schaden entsteht und will eigentlich immer nur erschrecken und zeigen, was er kann. Und so, also er hat das schon, hat das für sich behalten. Mhm. So, er wollte sich damit ein gutes Leben gönnen und es gibt auch noch so eine Beziehungsgeschichte nebenbei, die er in der Zeit aufbaut, der wir verfolgen dürfen, würde wir jetzt auch nichts sagen, von der ich aber auch nicht weiß, ob sie real ist.
Die ist real. Okay, also ich habe hinterher, habe ich das nachgelesen.
Ja.
Ich bin übrigens im Oktober, bin ich in Nottingham, da werde ich hier mal die Legende von Robin Hood mal
recherchieren. Ja, da triffst du die Nachfahren von ihm wahrscheinlich. Ne? Also ich fand das wirklich gelungen, es ist teilweise sehr, sehr ulkig gemacht, dieser Ulk entsteht durch die Ulkigkeit der Realität, weil das wirklich absurd ist, was damals vonstatten gegangen ist und diese Jagdszenen, die sie halt durchspielen da, die hat es wirklich so gegeben. Das kann man dann wiederum gut in dieser Dokumentation abgleichen. Das ist alles echt real.
Ich habe wirklich gedacht, weil ich wusste nicht mehr, was passiert, diese ganzen Übergabenszenarien und das war ja wirklich eine Person, also Arno Funke, Dagobert gegen Sokos und Polizeieinsätze, die mit teilweise Tausenden von Polizisten. Also das war wirklich die klassische Räuber und Gendarme und die Gendarme waren tausendmal mehr als der Räuber-Geschichten. Und die sind wirklich sehr realistisch inszeniert, weil ich habe das alles nachgelesen und ich habe genau die Szenen aus der Serie wiedererkannt. Und ich finde, dass die Serie genau in diesen relativ ausgedehnten Szenen dieser Übergabegeschichten, dieser Jagdszenen ihre größte Qualität entfaltet.
Aber ich finde, aber sie hat auch tolle, tolle dialogische Momente und sie ist auch sein Umfeld, dass er um sich schart. Sein Chef, irgendwie, der wird von diesem Carsten Antonio Mielke heißt er, glaube ich, gespielt. Ein ganz toller Typ. Mhm. Und es geht natürlich auch viel um diese misogyne Atmosphäre damals, wo diese Profilerin kommt da rein, wird sagt, ich ermittle jetzt hier mit und alle Leute, die ganzen Typen im Raum denken halt, was will denn die Frau hier? Wann macht die denn Kaffee? Mhm. Und es wird alles auch so ein bisschen mit durchdekliniert und sie Figuren, mit denen er zusammen, seine Freunde, mit denen er zu tun hat und so weiter, die spielen alle schon tragende, substanzielle Rollen dabei und tragen etwas bei zur Gesamtgeschichte und ich bin echt richtig positiv überrascht davon, was RTL daraus gemacht hat.
Es hat auch einen guten Production Value, also wir kennen ja dieses Problem, gerade bei RTL, dass sie Historienstücke gern mal so überkostümieren, dass sie sehr kostümiert aussehen, vielleicht hat es teilweise auch mit mangelnder Zeit oder mangelndem Budget zu tun, das ist hier ganz, ganz klein bisschen der Fall, aber eigentlich ist es ziemlich gut ausgestattet und vor allem, du brauchst in der Serie ziemlich viele Massenszenen und eine sehr bewegte Kamera, weil es halt um Fluchtszenen geht und die sind alle wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein echtes Stück Qualitätsfernsehen, was haben wir noch gar nicht gesagt. Der Autor Ronny Schalk, bekannt von dieser Serie Oktoberfest 1900, geschrieben hat und Hannu Salonen inszeniert hat. Ich würde fast sagen, ich habe mich teilweise so ein bisschen an diesen Netflix-Erfolg von Lupin erinnert gefühlt. Da war ja die erste Staffel auch ziemlich gut mit Omar Sy. Ich glaube, diese Serie war auch deswegen so erfolgreich, weil man sozusagen so zungeschnalzend diese cleveren Ideen einfach genossen hat. Und das kann man hier auch tun bei Ich bin Dagobert mit dem besonderen Aspekt, dass man hier noch ein bisschen deutsche Kriminalgeschichte und eben einfach eine wahre Geschichte.
Es ist eine wahre Geschichte, wie die, von der wir jetzt auch gleich sprechen.
Genau, also von uns beiden, Ich bin Dagobert, eine ganz klare Empfehlung.
Ja, wenn wir Sternesystem machen würden, wäre ich echt kurz vor 5 Sterne.
Weil ja, ich war so 4,5, würde ich glaube ich auch vergeben. Ich
habe total wenig
die Serie, man kann sagen, gut, das ist ein bisschen Genre, das ist eine Art von Erzählung, die hat man vielleicht so ähnlich schon mal irgendwo gesehen, aber da die Geschichte ja eigentlich auch so einzigartig ist, muss man auch wieder wirklich sagen, in den ganzen Details der Organisation dieser Verbrechensabläufe ist es wirklich was Besonderes.
Und ja, und selbst, selbst die Musik grast nicht die Top Ten der damaligen Charts ab, sondern wildert in allen möglichen Epochen und versucht halt da manchmal so ein bisschen forward to the floor zu gehen, damit der Titel irgendwie mit der aktuellen Szene zusammenhängt. Aber es ist trotzdem auch nie aufdringend. Also guckt euch das bloß an.
So, genau.
Es ist wirklich
also,
anders gut
schaut,
als Herrhausen.
Schaut bei Nitro, wenn ihr keinen RTL Plus haben wollt. Vielleicht habt ihr ja auch, wie ich habe gelesen, RTL Plus hat jetzt Rekordzuwächse, seit Stefan Raab da seine neuen Sachen macht.
Aber ja, was auch immer.
Vielleicht cleverer Schachzug. Vielleicht profitiert dann auch die Dagobert-Serie von den neuen Abonnenten. Ja. Genau, kommen wir zu einem zweiten Thema, dem zweiten Mann in unseren Biopic-Serien, Herrhausen, der Herr des Geldes. Das kann man als ARD-Zweiteiler sehen, am 1. und am 3. Oktober, 3. Oktober übrigens Tag der Deutschen Einheit, oder als vierteilige Miniserie schon ab 30. September in der ARD-Mediathek verfügbar. Es gibt übrigens auch noch eine halbstündige Doku, Herrhausen, die Macht des Bankers. Die läuft auch noch in der Mediathek und linear. Ja, was soll man sagen? Endlich wird dem deutsche Bankchef Alfred Herrhausen, sicherlich auch eine der bekanntesten Geschichten in der deutschen Nachkriegszeit, mal eine Serie gewidmet. Der ist ja 1989 durch ein Attentat auf sein Auto ums Leben gekommen. Und ja, das wurde ja schon mal vor 23 Jahren in dem, ich glaube, vielfach prämierten Dokumentarfilm Blackbox BRD thematisiert. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja, wer war Herrhausen? Herrhausen war einerseits ein sehr, sehr mächtiger Wirtschaftskapitän, andererseits aber auch so ein bisschen so ein Vordenker, weil der hat zum Beispiel, kam als erster mit der Idee eines Schuldenerlasses für die Dritte Welt auf, war ein enger Freund von Helmut Kohl und hat eben, was die Serie auch erzählt, auch die deutsche Wende oder ja die europäische Wende, kann man so sagen, aktiv sehr mitbegleitet. Er hat die Deutsche Bank, wollte ins Investmentbanking sozusagen in die Zukunft führen. Er hat irgendwie auch Frauen gefördert, Digitalisierung und so weiter. Und viele Leute fragen sich dann später, warum hat man eigentlich, oder hat die RAF, der man dieses Attentat zuschreibt, obwohl man die wirklichen Täter bis jetzt nie gefasst hat, warum haben die sich ausgerechnet ihn ausgesucht? Weil er war vielleicht noch einer der fortschrittlicher denkenden Wirtschaftskapitäne. Aber nun gut, das ist alles ein sehr komplexer Stoff und den hat der Top-Autor Thomas Wendrich. Ja, was hat der gemacht? Der hat Lieber Thomas, Deutscher Filmpreis, geschrieben. Der hat diesen ersten NSU-Film mit Anna-Maria Mühe als Beate Zschäpe. Wo ist Mike? Einen ganz tollen Tatort aus Franken. Also ein Autor, den ich sehr mag, der hat das Stück geschrieben. Und bevor ich jetzt noch weiter monologisiere, sag doch du mal was zu Herrhausen, Herr des Geldes.
Du hast doch nicht, also ich finde, man kann ja schon so ein bisschen die Geschichte einmal beschreiben, also worum es geht. So, das hast du noch gar nicht gemacht. Du hast nur gesagt, wer es ist.
Und stimmt, das ist nur ein Zeitausschnitt. Sag du mal, was willst du sagen?
Nein, ich habe eben schon beschrieben. Du bist dran. Sag, was drin vorkommt in Herrhausen.
Ja, Herrhausen zeigt im Prinzip die Jahre oder ich weiß nicht, vielleicht sind es sogar nur wenige Monate. Relativ am Ende vom Leben von Herrhausen, also rund um dieses Attentat und was davor geschah. Und da geschah halt die deutsche, der Mauerfall, der war, glaube ich, 2 oder 3 Wochen vor dem Attentat.
Genau, und sie zeigen so ein bisschen, wie er sich durch so einen machistischen Finanzkapitalmonolithen der Deutschen Bank arbeitet. Das ist schon ein bisschen überraschend, es wird auch nicht elaboriert, wie er überhaupt in diese Position gekommen ist, als Sozialdemokrat, der er war. Ich glaube, er war nicht in der SPD, aber erklärter Sympathisant der SPD, obwohl er ein Freund von Helmut Kohl war. Und er kommt, man sieht ihn auch immer, wie er in so einer, in so einem komischen, so einem War Room der Deutschen Bank mit sehr, sehr alten grauen Männern sitzt, die sich alle als die erste Frau, um die Digitalisierung voranzutreiben, so beömmelt, wie sich irgendwie der Deutsche Bundestag beömmelt hat, als die Grünen da angefangen haben, plötzlich sowas wie Frauenrecht oder sowas reinzubringen. Das ist so eine ganz, ganz toxische, widerliche Community, in die er da reingerät und da immer wieder frische Ideen implementiert. Und das ist wird sehr, sehr gut dargestellt, wie er sich so versucht, durch diese Widerstände zu kämpfen und gleichzeitig eben immer weiter ins Visier der RAF gerät. Also er ist auch einer, der sich sehr strikt dagegen wehrt, diesen Überwachungsmodus mitzumachen, also dass er ständig irgendwie 10 Leute um sich herum hat, und er ist so ein Freigeist, der sich immer wieder daraus befreit, und wenn er morgens Rad fährt, ist ein seine große Leidenschaft, dann ist er halt so gut, dass er immer seinen Bodyguards wegfährt, das sieht man immer wieder, wie er so ein...
Ganz schöne so als Szenen, da sind immer Erde im Herrhausen und so mit 200 Meter Abstand versuchen dann immer so 6 Bodyguards hinterher zu fahren.
Ich schaffe es aber nicht und sowas, ne? Also es ist ein ganz gutes Porträt, was da über ihn gemacht wird, und es ist aber tatsächlich so, ich finde es ein bisschen heikel. Also die RAF hat ihn gerade deswegen ins Visier genommen, weil die halt einfach, die Prämisse war fick das System, und jemand wie Herrhausen war jemand, der das System stützt durch seinen Reformgeist. Der ist also nicht so grundlegend radikalisiert und ändert, wie es die RAF gerne gehabt hätte, sondern er war jemand, der es auf eine neue Basis gestellt hätte. Und in der Serie wird er so als so ein feministischer, sozialdemokratischer Anti-Imperialist dargestellt. Das war er natürlich nicht. So, er war nach wie vor der wichtigste Mann in der größten Bank Deutschlands, damals noch eine der größten Banken der Welt auch letztlich. Und
ja, der war ja so ein bisschen, das war ein Begriff, den ich schon fast vergessen hatte, er war so ein bisschen auch der Chef der Deutschland AG, ne? Das waren ja diese ganzen großen Unternehmen, dieses Konglomerat aus Deutscher Bank, Allianz, Daimler-Benz, Siemens und anderen Big Playern, die haben ja praktisch so eine Einheit gebildet damals, weil sie so alle so gegenseitig in den Aufsichtsräten des anderen saßen, und da war er schon so mit der wichtigste Player.
Genau, also eben, wie gesagt, er war der Sprecher, das ist so eine Art, also das, was man heute, glaube ich, CEO nennen würde, einer der größten Banken der Welt, aber sein Ziel war daraus, eine Finanzinstitut zu machen und kein Geldinstitut, was es damals noch war. Das hat vor allem Geld damit verdient, Leuten Geld zu leihen und Konten zu betreiben in jeder Art, und es sollte halt ein richtiges, so ein Finanztransaktionskoloss werden, Investmentbanking. Und deswegen war er halt einfach auf der Agenda von der RAF, und man sieht auch, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht. Also es ist immer wieder so ein bisschen so von hinten durch die Brust ins Auge. Liest er halt, während über seine Bodyguard-Dichte diskutiert wird, in irgendeiner Zeitung, wie gerade der nächste deutsche Banker oder Politiker von der RAF getötet wurde, und es deutet halt immer mehr darauf hin, mit jeder Minute dieses Vierteilers, der ein Zweiteiler ist, der auch ein Sechsteiler hätte sein können, mehr auf diesen Climax, nämlich diese Explosion, zusteuert. Und das ist auch wiederum wirklich gut gemacht. So, ich finde auch, es ist gut gemacht, den Kontrast darzustellen, so dass er ist halt so ein Polospieler, der in seiner Jugend in der Napola war, in dieser nationalsozialistischen Elite-Ausbildungsschule. Es kommt auch einmal kurz zu Sprachen, so der Napola-Zögling. Also der hat durchaus dunkle Seiten in seiner Biografie und aus linker Sicht natürlich auch in seiner Gegenwart, so als stinkreicher Polospieler. Aber es wird auch immer wieder sehr, sehr klug dargestellt, dass er tatsächlich Ideale hatte, die er innerhalb dieser Männerblase vertreten wollte. Sei es Feminismus, sei es Digitalisierung, sei es dieser Schuldenerlass, der damals total radikal und revolutionär war. Und in diesem Graben bewegt sich diese Serie oder dieser Doppelfilm sehr souverän, finde ich.
Ja, es ist... Die Serie ist, nennen wir es mal Serie, weil ich fand eigentlich dieses Serienformat ganz gut. Also die ist sehr gut darin, den Herrhausen, was er wohl auch schon auch zum Teil war, als schillernde Persönlichkeit darzustellen.
Ja.
Mit sehr vielen Facetten. Und wer wäre besser dafür geeignet, den darzustellen, als Oliver Masucci, der war, glaube ich, in dieser Altersgruppe irgendwie ein Abo hat auf Rollen. Der hat ja schon in den letzten Jahren Adolf Hitler gespielt, er ist wieder da, er hat Rainer Werner Fassbinder gespielt in Enfant Terrible. Wir hatten ihn hier in dieser German Crime Story, diesem Hamburger Serienmörder.
Säurefassmörder.
Und der Masucci ist einfach sehr, sehr gut darin, solche schillernden Figuren irgendwie darzustellen. Aber neben dieser Tatsache, dass Masucci diese Serie zu einer, also einfach sehr klar aufwertet durch sein Spiel, ist es ja auch so ein bisschen eine Serie über Verschwörungstheorien, weil im Hintergrund werden ja verschiedene Agenten, also deutscher Staatsschutz, amerikanischer Geheimdienst, Stasi und natürlich diese Palästinenser, so dargestellt in ihren Vorbereitungen und auch wie sie teilweise miteinander kommunizieren und was da so im Hintergrund dreut, ist ja letztendlich die Frage, haben die alle zusammengearbeitet oder haben mehrere von denen zusammengearbeitet, um den Herrhausen um die Ecke zu bringen, weil alle hatten im Prinzip, hätten ihre Gründe, gute Gründe gehabt, gegen ihn vorzugehen.
Genau, ich kann aber gar nicht so richtig beurteilen, wie viel Verschwörungsideologie dahinter steckt. Es wird der Einschein erweckt, dass sowohl Stasi als auch CIA tatsächlich bis in die Telefonhörer des Kanzlerbungalows Zugriff hatten auf die Kommunikation der deutschen, also der Deutschland AG und der dahinterstehenden Politik. Das kann ich einfach nicht beurteilen, wie viel daran Dichtung und Wahrheit ist. Aber dass damals einfach so ein großer Zirkus, also im ausgehenden Kalten Krieg, ein großer Zirkus der wechselseitigen Doppelagententätigkeiten in aller Welt vonstatten gegangen sind. Ich glaube, das ist tatsächlich unbestritten. Wie weit das jetzt hier im Detail stimmt, weiß ich nicht. Aber ich finde auch interessanter und substanzieller für diesen Film oder diese Filme ist gar nicht so sehr das verschwörungstheoretische Element, sondern dieses paranoide Element. Mhm. Also es wird einfach beschrieben, wie alle Welt vor allem im Grunde genommen nur noch Angst haben. Also das ist Angst als Motor aller politischen und wirtschaftlichen Handlungen, die da halt vonstatten gehen. Sei es die Angst vor der Pleite, Angst nicht mehr global mitspielen zu können, Angst vom politischen Gegner, Angst vom Gegner der Blockkonfrontation.
Angst vor Veränderung, Angst vor der Öffnung des Ostens.
Genau. Und letztlich natürlich Todesangst, weil die RAF damals in der dritten Generation sehr, sehr rigide alles Mögliche im Visier hatte. Und das zeigt sich ja an seiner Biografie auch, dass er da durchaus zu Recht Angst hatte, obwohl er nicht von Angst getrieben ist. So sein Umfeld ist von Angst getrieben. Er selber war eigentlich ein vergleichsweise angstfreier Typ.
Ja.
Und ich finde diese Atmosphäre der Paranoia. ich finde tatsächlich, dass das sehr, sehr, sehr eingehend dargestellt wird und dass es auch also sehr eindringlich ist und auch sehr verständlich wird da drin. Wie viel Räuberpistole dann am Ende dabei ist, das kann ich einfach nicht beurteilen.
Ja, ich glaube, dass der Thomas Wendrich, das ist wirklich ein super Autor, der wird sehr stark und sehr bewusst mit diesen ganzen Recherchen und Rechercheergebnissen gespielt haben. Ich hatte auch zu der Serie ein Interview mit Oliver Masucci. Das kommt ja immer schon am Anfang von jeder Folge. Dies ist eine wahre Geschichte, soweit Geschichte überhaupt wahr sein kann. Oder es gibt immer diese Einblendung und da habe ich ihn auch gefragt, wie er das versteht. Und er sagte, naja, wir bewegen uns hier im Bereich geheimdienstlicher Recherchen und also es wird ganz viel, was da erzählt wird, ist geheimdienstliche Arbeit und natürlich ist das immer auch ein Stück weit Spekulation, wie das genau
muss es sein, aber wie jeder Dialog, der sich im Privaten abspielt und
ist
sowas,
auch
das ist nur mal, die Bürde und gleichzeitig aber auch die Option solcher fiktionalisierten Realitätsstoffe, dass sie sich da die Freiheit herausnehmen, einiges zu interpretieren und sich die Freiheit nehmen, auch vielleicht einfach was zu spinnen. Aber durch diese realistische Klammer, also durch die Klammer, die die Wirklichkeit vorgibt, halt immer eine gewisse Wahrhaftigkeit erlangen oder eben auch nicht. Und ich finde, dass dieses Projekt erlangt Wahrhaftigkeit. Also du kannst es total an der Realität vorbeispielen, pure Behauptung aufstellen, gibt's auch immer wieder. Die gibt's halt auch, gerade wenn man sich so die Inszenierung der RAF vorstellt, zum Beispiel dieses, von wem war denn noch dieses, der Bader-Meinhof-Komplex Stefan Aust.
Uli Edel, glaube ich.
Ne? War das Uli Edel, diese Verfilmung so? Das war wirklich eine Räuberpistole, wo sie ja auch teilweise die Leute irgendwie da auf, wie die Cowboys auf Autodächer gestellt haben, die da rumballern und da riesen Spaß bei haben und sowas. Mhm. Das ist das hier nicht. Das ist sehr viel konzentrierter und präziser auf den Punkt und auch präziser in die Persönlichkeit der einzelnen ProtagonistInnen reingefunkt. Das, innen kann man sich fast weglassen, weil es hier fast nur Typen sind, die mitspielen. Und das sind, finde ich, schon sehr, sehr stichhaltige Aspekte der Zeitgeschichte, die sie sich da raussuchen. Deswegen wäre das für mich diese Serie unbedingt eine Empfehlung. Das
ja, von meiner Seite ist es auch eine Empfehlung. Man muss auch dazu sagen, dass Pia Striedmann, die Regisseurin des Ganzen, das wirklich dem Ganzen einen sehr, sehr hochwertigen und auch teilweise ungewöhnlichen Look gegeben hat. Also das ist auch diese Paranoia, dieses teilweise Verstörende dieser Zeit, diese unklare Lage im Prinzip mit dem Zusammenbruch des Ostens, wo der Herrhausen, weil die Deutsche Bank sollte der Sowjetunion einen großen Kredit geben. Dafür haben sie der Deutschen Bank ihre Bücher gezeigt und deswegen wusste der Herrhausen schon sehr früh, dass das nicht mehr lange gehen wird. Mhm. Und damit natürlich auch die DDR. Und diese ganze Wendezeit wird hier wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen als einerseits schon freut man sich darüber, also man merkt in den Szenen mit Herrhausen und Kohl, die freuen sich über die, sind aufgeregt, positiv erregt über diese Chance, eine deutsche Einheit herzustellen. Allerdings, eigentlich ist das eher eine graue Serie über eine sehr, über eine Zeit, die viele eben auch verstört hat. Und das wird wirklich in sehr interessanten, wirklich kunstvolle Bilder verpackt. Also diese Serie könnte genauso gut irgendwie bei Amazon oder Netflix laufen. Oder vielleicht ist sie sogar kunstvoller als das, was Netflix oder Amazon durchwinken würde.
Kann sein. Es ist auch grau, so beige-grau, resopalfarben, weil es einfach auch gar nicht so gesamtgesellschaftlich, aber in den Sphären, in denen es sich abspielt, also in den wirtschaftspolitischen Führungszirkeln und sowas, da herrscht wirklich diese Grauheit. So, da hatten alle Uniforme, Anzüge an, die Männer sahen sich wirklich alle extrem ähnlich, hatten ähnliche Klamotten, saßen in ähnlichen, viel zu wuchtig möblierten Räumen und haben viel zu wuchtig möblierte Dialoge abgehalten und sowas. Das glaube ich, ich glaube denn das, obwohl ich natürlich keine Ahnung habe, wie es damals wirklich in diesen Zirkeln zuging, glaube ich denen das einfach. Und wenn ich so als Stellvertreter fürs Publikum allgemein das glaube und es andere Leute genauso sehen, müssen sie wahrscheinlich echt ein bisschen was richtig gemacht haben in der Serie.
Genau. Wie ist es so schön? Das haben wir noch nie so gemacht, werfen die Kollegen dem Herrhausen vor und dann sagt er immer, was eine präzise Umschreibung für neu ist.
Ja.
Und es gibt generell sehr viele, der Herrhausen hat ganz viele tolle Zitate, wo er so den weisen alten Elf raushängen lässt, wie die Welt funktioniert. Und einige dieser Zitate sind auch sehr schön hier in der Serie untergebracht. Also von uns eine ganz klare Empfehlung. Übrigens auch wieder ein schöner Soundtrack, wie ich finde. Arbeitet sehr gut mit Musik, die Serie.
Ja,
da ist mal wieder der berühmte The Cold Song von Klaus Nomi, wie ist der Countertenor oder dieser, der so hoch singt. Das war ja auch damals so ein Hit, ne, der dann später an AIDS gestorben ist.
Ich hab das nicht in den
da ganz Ohren. Kennst du das Stück nicht?
Das kann sein. Ich habe also
The Cold Song von Klaus Nomi.
Das ist mich jetzt nicht so. Ich hab keine Ahnung.
Okay. Also kennt irgendwie jeder, war glaube ich sogar mal bei einer der ersten Thomas Gottschalk Shows live.
Okay.
Vor Wetten, das, wie hieß das dann? Dings da oder irgendwie so.
Gab's auch, siehst
keine
du?
Ahnung. Egal, also schöne Musik aus den späten 80ern. Wirklich auch optisch, akustisch, schauspielerisch eine sehr gut gemachte Serie.
Ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie du das wie du da die Parallelen ziehst zu der nächsten Serie, die wir vorstellen, also dieses Rematch, ob das da genauso gelungen ist, weil ich bin da so ein bisschen, also ein bisschen ambivalent.
Du meinst, in meiner Einordnung. Wie gut, also wir hatten ja jetzt zwei Serien, wo wir die deutsch sind und wo wir den Look als sehr hochwertig.
Genau, und die beide, also auch die kommende Serie setzt ein bisschen später an, aber jetzt auch nicht so richtig wesentlich später, in den 90er Jahren, und versucht halt auch ein Porträt ihrer Zeit zu skizzieren, und das Rematch nennt sich das Ganze, läuft ab nächsten Mittwoch, glaube ich, zuerst in der Arte Mediathek. Wenn ich da.
Ab 2.10.
Ja, 2.10. Also sechsmal irgendwas wie 50 Minuten aus Frankreich. Interessant, dass es aus Frankreich ist, weil die Verkehrssprache darin ist Englisch. Die SchauspielerInnen sind größtenteils englischsprachig, also kommen aus dem englischsprachigen Raum. Da steckt so bis auf den Showrunner Bruno Nahon steckt fast nichts Französisches drin, aber ist jetzt für Arte entstanden.
Ist wahrscheinlich einfach eine französische Produktion.
Irgend sowas, ne? Aber ja. So, also überrascht ein bisschen so. Auch der, ich weiß nicht, der Autor und Regisseur heißt Jan England. kannte ich vorher nicht. So könnte auch, also der Name deutet wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass er aus England ist. Aber egal, es spielt im Jahr 1996, wo der damalige Schachgroßmeister Garry Kasparov das erste Mal gegen einen Computer antritt, nämlich gegen einen damals, ich weiß, hieß er damals auch schon Deep Blue oder
ich
war
glaube,
das noch
Deep Thought? Ich glaube, das war schon, 96 war Deep Blue auch
war
schon.
Auch, weil er hatte vorher auch schon mal gegen einen IBM-Computer namens Deep Thought, so in Anlehnung an Deep Throat gespielt und gegen den aber relativ klar gewonnen und dann gab es jetzt ein neues Modell und er lässt sich auf dieses Duell ein. Und gewinnt es zwar, aber er verliert zwei Partien. Oder
ein Duell heißt, es ist immer eine Serie von Schachpartien und die erste Serie gewinnt er 4-2.
Genau, das heißt, er verliert eine Partie und das ist das erste Mal, dass zumindest jemand auf diesem Niveau gegen einen Computer verliert. Großes Drama damals, auch das lernen wir bei dieser ganzen Geschichte, dass Schach damals noch ein Weltereignis war. Also bei diese Spiele auch damals noch, die Weltmeisterschaftsspiele gegen Karpov und sowas, die wurden live im Fernsehen übertragen und haben weltweit hunderte von Millionen Zuschauern gefunden. Und wir erleben jetzt hier also, wie IBM so vertreten durch einen nerdigen Programmierer von dieser amerikanischen Firma, der PC genannt wird, Name Orion Lee, ich weiß nicht, ob man den kennen muss, wie der diesen IBM-Rechner noch weiter aufpimpt und sagt, jetzt könnte er Kasparov schlagen und der will eigentlich nicht mehr, aber irgendwie mit Hilfe seiner Mutter, die von Trine Dürholm sehr, sehr gut gespielt wird, finde ich, die sehr extrem ehrgeizig ist, kommt ja, dieses Duell
seine
dann doch
Managerin auch so
gleichzeitig
bisschen, ne?
Seine Managerin, genau, und dann kommt dieses Duell eben doch zustande und jetzt könnten wir natürlich wie vorher auch sagen, wie es ausgeht, aber das ersparen wir uns. Wir erleben allerdings, wie halt dieser Großmeister Garry Kasparov, den Chris Cook spielt, was auch nicht, ob man den kennen muss. Der
ist ein englischer Schauspieler, ja.
Der hat mal so eine Serienhauptrolle in einer Mafia-Serie namens Magic City gespielt. Ich kannte ihn vorher nur vom Sehen her. Und wir erleben ihn also, wie er so zwei Gegner hat. Einmal diesen Computer und andererseits halt IBM als Unternehmen, das damit halt auch die Digitalisierung und das Informationszeitalter vorantreiben will. Und dann auch schon so in Analogie dazu, was dann später zur KI geworden ist, letztlich die Herrschaft der Rechner über die Hirne einleiten möchte. Und das sehen wir als Thriller, der bei mir immer wieder das Gefühl erweckt, so, boah, wie kann das sein, dass dieses wahnsinnig öde Spiel Schach, selbst in der Situation, wo sie nur die Figuren, die Spieler in diesem Fall, und ihr Brett zeigen, so eine fesselnde Spannung erzeugen kann. Was man ja auch schon beim Damengambit erleben durfte, sowas. Ne?
Genau, das ist, so ist natürlich der direkte Vergleich, der sich aufdrängt. Das Damengambit, Queen's Gambit, war damals ja vor, ich weiß gar nicht, 5 Jahren oder wann das war, ein großer Netflix-Überraschungshit und weil viele gedacht haben, es war ja zwar eine Romanverfilmung, aber es waren jetzt auch keine großen Stars drin oder keine das war ja damals sehr ganz interessant beim Damengambit. Ich fand, mir hat es auch sehr gut gefallen, die Serie, weil sie das Schachspiel ja erstens gar nicht so sehr in den Mittelpunkt gestellt hat, finde ich, und auch die Partien teilweise sehr expressionistisch, sag ich mal, inszeniert hat beim Damengambit. Und das ist ja jetzt hier bei Rematch, würde ich sagen, werden die Matches, die ganz klar im Mittelpunkt dieser Serie stehen, schon eigentlich sehr klassisch inszeniert.
Ja, also fast schon puristisch. Ja. So, da siehst du wirklich Brett, im Hintergrund ist dann immer noch so damals im analogen Zeitalter so ein Magnetboard, wo halt Figuren verschoben werden mit so einem großen Stab und so. Das ist tatsächlich sehr, sehr konzentriert, finde ich. Aber wie beim Damengambit ist es auch hier so, dass ein großer Fokus gelegt wird auf die Psychologie der ProtagonistInnen da drin. Insbesondere halt auf Garry Kasparov und was halt in dem eigentlich vorgeht und was das mit ihm macht und was er für Intentionen hat, warum er sich auf dieses Duell einlässt, in dem er eigentlich nur verlieren kann. Weil wenn er es gewinnt, wird das als Normalität hingestellt und wenn das verliert, als Super-GAU für sozusagen die menschliche Spezies, als immer noch überlegene Einheit verglichen mit Prozessoren so großer Rechner. Und ich finde, man guckt auch tatsächlich ganz gut rein in den Kopf von diesem Kasparov und und das, was ihn antreibt und das, was auch seine Mutter antreibt. Man guckt auch gut rein in das, was IBM antreibt, weil das ist ein kapitalistisches Unternehmen am Weltmarkt, das halt versuchen will, möglichst viele Computer zu verkaufen oder Prozessoren zu verkaufen. Und das finde ich schon alles sehr, sehr gut gemacht. Ich habe trotzdem viel gefremdelt mit dieser Serie, obwohl sie, glaube ich, vorweg jetzt auch schon ganz gut Kritiken bekommen hat.
Ja.
Weil sie so, also sie holt mich an vielen Stellen nicht ab. Also sie, ich finde, sie vernachlässigt so ein bisschen den Faktor Erzähldynamik.
Mhm. Ich weiß ein bisschen, was du meinst. Die Geschichte grundsätzlich ist wahnsinnig interessant. Mhm. Also gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir viel über KI und Mensch-Maschine und sowas, wo dieses Verhältnis hingeht, uns unterhalten und nachdenken. Und dazu muss man ja sagen, der Kasparov, der war damals seit ewigen Zeiten Weltmeister und war ja erst Wunderkind, dann war er halt über 10, 12, 15 Jahre bester Schachspieler aller Zeiten. Er war aber auch der Erste, der am 10. Februar 1996, das kommt in der ersten Folge der Serie dann vor, eine Partie gegen einen Computer verloren hat. Und ich habe mal gelesen, dass 2005 hat ein Ponomariov, ein Großmeister, ist es der letzte Mensch, der gegen einen Hochleistungscomputer unter normalen Bedingungen ein Schachspiel gewonnen hat. Ja. Das heißt, heutzutage ist es völlig normal, dass man gegen diese Supercomputer, dass die besten Schachspieler der Welt diese Partien verlieren. Also die Geschichte ist einerseits sehr interessant, weil wir hier auch ähnlich wie bei Dagobert eine Person gegen einen riesigen Apparat, weil hinter dem IBM steht eben nicht, die haben auch noch eine Riege von Großmeistern als Beratern, sie haben diese Supertechnik, sie haben diesen Konzern mit all seiner Power. Da steckt eine super interessante Geschichte drin. Und ich fand auch, habe auch ein bisschen gefremdelt, weil es mir an manchen Stellen ein bisschen zu konventionell erzählt wurde. Und deswegen, so komme ich auch wieder auf dieses Borg-McEnroe, weil was ich an diesem Duell der Tennisspieler damals so interessant fand, war, da gab es ganz viele Szenen, die in den Hotelzimmern der beiden Kombattanten spielten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie die drauf sind, was sie für Ängste haben unter der Dusche oder einfach nur, wie sie drauf sind, wenn sie alleine sind. Also da war ganz viel Psychologie, beobachtende Psychologie, und die ist hier an manchen Stellen so ein bisschen holzschnittartig gerade.
Ja, sie ist holzschnittartig, finde ich. Ich habe mich jetzt auch eben ein bisschen an Rocky gegen diesen Russen erinnert gefühlt, in Rocky 3 oder sowas. So.
Habe ich nicht mehr so auf der Pfanne, aber ich weiß, dass es den gab.
Genau, und Rocky hat sich halt immer so im Wald mit Säcken und Eseln und der Natur auseinandergesetzt, um das Ganze zu packen. Und der Russe war halt schon so ein Hightech-Boxer, der von Dolph Lundgren gespielt, bei dem alles gemessen wurde und der nur so einen Maschinenpark um sich herum hatte. Das ist hier auch so ein bisschen diese Geschichte, die da erzählt wird, nur dass halt beide, gar nicht, aber es war auch Amerikaner gegen Russen, nur dass die Rollen einmal verteilt wurden und so. Ich finde ja, was tatsächlich an dieser Serie so schwierig ist, ich habe sie versucht im Original und in der deutschen Übersetzung zu gucken, und beide haben so ein bisschen so um die Hoheit darüber gekämpft, was eigentlich schlechter zu ertragen ist, weil im Original, das im Englisch ist, reden die halt alle russischen Menschen darin, reden halt mit so einem komischen Akzent.
Ja.
Das ist total merkwürdig, dass also alle reden Englisch, aber mit Akzent. Das ist fast genauso merkwürdig wie die deutsche Übersetzung, die halt naturgemäß einfach lausig ist.
Der Kasparov ist ja auch dann später, in späteren Jahren, der ist ja mittlerweile Anfang 60, der ist ja immer noch nicht so alt.
Nee, der ist gar nicht so alt.
Der war halt sehr jung, aber der ist ja auch so ein Putin-Gegner, der immer gegen Putin, also der ist schon sehr westlich geprägt, und ich würde dem Schauspieler das abnehmen, dass er den Sprachduktus von Kasparov irgendwie einigermaßen kopiert hat.
Naja, aber er redet mit seiner Mutter Englisch mit russischem Akzent.
Ach, das macht er auch so.
Ja, okay. Das ist einfach doof so. Und das hat mich auch echt, also es stört mich.
Wobei
daran,
es gibt Szenen, die auf Russisch sind, aber das sind immer diese Rückblenden in seine Kindheit, ne?
Sowas, genau.
Ja, so, das hätten sie vielleicht sprachlich ein bisschen schöner machen können, wenn sie das durchgängig, aber hätten sie einen russischen Schauspieler gebraucht, aber gibt es bestimmt welche, die auch gut Englisch können.
Gibt's bestimmt, ja. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt wieder so im Sternesystem wäre, wäre das ein bisschen in der Mitte so, weil ich finde die Geschichte wirklich sehr, sehr spannend, und ich finde, sie ist auch spannend erzählt, also so von der Dramatik her.
Und für Leute, die gut Schach spielen oder sich für Schach interessieren, die können hier auf jeden Fall mehr Schachspannung rausholen als aus dem Damengambit, weil du sehr viele, du hast natürlich auch diese 6 Folgen, 45 oder 50 Minuten. Du verbringst sehr viel Zeit beim Schachspiel mit dieser Serie.
Ja, mir hätten, glaube ich, so entweder 2 Folgen weniger oder pro Folge 15 Minuten weniger gereicht. Also ich hatte so ein bisschen zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen die Schnauze voll von dieser Atmosphäre. Aber das ist gar nicht so sehr der Serie an sich geschuldet, sondern auch ein bisschen meinem Zugang dazu, der mir gefehlt hat.
Es hat auch ein bisschen mit der Figur Kasparov zu tun. Der spielt den zwar gut, aber der Kasparov galt damals vor allem in jungen Jahren als ziemlich arroganter Typ. Und wenn er so war, und das stimmt wohl, dann kann der Christian Cook, der ihn spielt, ihn natürlich auch nur so spielen, wie man diesen Menschen wahrgenommen hat. Natürlich auch mit Ängsten und Brüchen, aber es ist jetzt kein klassisch sympathischer Protagonist.
Nee, es wird ihm auch öfter vorgehalten, dass er ein arroganter Sack ist und genau. So weiter. Also er hält sich so auch selber, er trainiert mit Leuten, die selber auch schon, also die Schach beherrschen und auch Schach mit Computern beherrschen, also gegen Computer beherrschen. Das heißt, er macht im Grunde genommen dieselben Trainingsansätze, wie es auch der IBM-Computer macht, so. Und von denen kriegt er halt manchmal vorgehalten, dass er einfach wie selbstgerecht er ist und so. Also ich weiß, wird auch gerne, jetzt wird er gar nicht noch großartig drüber sprechen, ja, weil die so ein bisschen selbsterklärend ist, diese Reihe. Das ist wirklich ein klassisches, historisierendes Biopic, das nichts versucht neu zu erfinden, aber durch dieses Sujet sehr viel auf der Habenseite hat, was gerade Leute interessieren dürfte, die sich selber mit Schach auseinandersetzen. Und das sind ja weltweit immer noch 2 Milliarden Menschen, die Schach spielen oder anderthalb oder so.
Und es gibt auch ganz interessante Einblicke ins Maschinendenken und in die KI, weil diese Techniker, also dieser Typ, der den Computer entwickelt hat, der entwickelt dann so eine Freundschaft mit so einem amerikanischen Schachgroßmeister, die unterhalten sich. Es geht immer wieder um die Neuprogrammierung, um das Redesign von diesem Computer. Und dabei lernt man auch so ein bisschen was darüber, wie man künstliche Intelligenz erschafft, also es gibt zum Beispiel diese Szene, wo Kasparov völlig irritiert ist, weil Deep Blue extrem lange nachgedacht hat.
Ja.
Und da sagt er, das kann nicht sein, das muss Betrug sein. Kasparov hat übrigens ganz lange gesagt, dass die IBM betrogen hat, dass gar nicht der Computer alleine das berechnet hat, die Züge, sondern dass da im Hintergrund diese ganzen Schachgroßmeister, die sie im Beratungsteam auch noch zusammengearbeitet hätten, ist wohl einigermaßen widerlegt.
Spielt aber eine Rolle hier.
Also ja, es spielt eine Rolle in der Serie, aber aus heutiger Sicht, er hat, glaube ich, dann später gesagt, nein, wahrscheinlich war das Duell tatsächlich fair. Aber man lernt tatsächlich etwas über diese Maschinenprogrammierung und diese KI auch so ein bisschen in den Dialogen. Aber ich gebe dir recht, also die deutsche, um nochmal auf die Dialoge zu kommen, die deutsche Synchro ist nicht gut. Ja. Also sie ist sehr flach und die englischen Dialoge sind okay, aber wahrscheinlich nicht high-end.
Nee, auch nicht high-end, aber dadurch, egal. Also ich würde sie am Ende immer noch in der englischen gucken, glaube ich.
Ja, unbedingt.
Aber es ist also von den dreien, die wir jetzt haben, so wie den drei Biopics, wenn man so will, es ist die erste, die von mir jetzt keine 4 Sterne kriegen würde. So, aber
ja,
ist auch nicht
schlecht. Ich glaube, ich würde irgendwas zwischen 3,5 und 4 Sterne ich schon verteilen. Dazu ist die Geschichte einfach zu relevant und zu interessant. Ich möchte hier mein einziges Pressezitat des heutigen Tages loswerden. Ist auch nur ein Satz, ist nämlich von meinem Teleschau-Kollegen Matthias Deuring, der in einem Satz diese Serie zusammenfasst mit: Es treffen effektvoll maschinelle Gleichgültigkeit und das Ego eines Spitzensportlers aufeinander. Ich fand es so schön, den Begriff maschinelle Gleichgültigkeit. Man sieht da, die Kamera versucht immer wieder diese blau angeleuchtete, deswegen Deep Blue Maschine in Szene zu setzen und dann in irgendwelchen Detailshots zu zeigen, wie sich irgendwelche Ventilatoren oder sowas im Computer zu bewegen, um praktisch diesem Gegner, diesem körperlosen Maschinengegner irgendwie sowas wie ein Gesicht zu geben.
Ja.
Das fand
ja
ich ganz schön teilweise in den Einstellungen.
Genau, und das ist ja auch diese riesen Schrankwand mit Prozessoren, ja. Schubfächern, die da hinten irgendwie immer so im Hintergrund wummern, die wahrscheinlich heute weniger Rechenleistung haben als ein handelsübliches iPhone 7
oder sowas, ne?
Aber
ja,
trotzdem, also es
genau
ist.
Also schaut da mal rein. Ich glaube, wenn ihr eine Folge gesehen habt, wobei die erste Folge beschäftigt sich mit diesem ersten Match in Philadelphia von 96.
Gibt auch noch Rückblenden in alte Matches gegen Karpov zum Beispiel.
Genau, gegen Karpov.
Also für Schachkonnoisseure.
Also ein Muss für alle
Schachfreunde
und für Leute, die sich vielleicht
allen anderen empfehlen wir So Long Marianne oder Marianne.
Genau, der absolute Gegensatz zu dem Denken von Kasparov ist wahrscheinlich das Denken von Leonard Cohen. So zu sehen in der Serie So Long Marianne. 8 Folgen, ungefähr 50 Minuten. Komplett verfügbar seit 22.09. in der ARD-Mediathek. Interessanterweise, wer Mediatheken nicht mag, wird es noch im NDR-Fernsehen an zwei Abenden, am 2. und am 9.10. ziemlich spät ausgestrahlt. Ja, ich weiß gar nicht, die Geschichte kennen vielleicht viele Leute sogar, weil vor ein paar Jahren ist ja sowohl, ich weiß nicht, war es 16 oder 18? 16 ist Leonard Cohen gestorben. Und ein paar Monate vor Leonard Cohen ist eine, ja, eigentlich nicht besonders prominente Norwegerin namens Marianne Ihlen ebenfalls gestorben. Und die beide waren schwer krebskrank, sowohl der alte Leonard Cohen als auch die alte Marianne Ihlen. Und da sie früher mit dem Cohen eine Beziehung hatte, über viele Jahre eine On-Off-Beziehung, also sowohl der Song So Long Marianne, der der Serie den Titel gibt, als auch der Song Bird on a Wire, auch ein bekannter Leonard Cohen Song, sind über diese Frau, die eine große Rolle in seinem Leben gespielt hat, und er hat ihr wirklich so einen öffentlich gemachten Abschiedsbrief geschrieben, so nach dem Motto: große Liebe, du gehst vor, ich komme bald. Kann man im Internet lesen, ist sehr bewegend, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Aufhänger. Es ging damals auch durch die Feuilletons, dieser Brief, ist so ein bisschen Aufhänger für die Serie, weil die Serie erzählt das Leben des jungen Leonard Cohen, der sich praktisch auf so eine griechische Insel Hydra zurückgezogen hat. Damals ist er noch Schriftsteller, also Poet, sucht so ein bisschen seine Rolle im Leben, ist ein junger Mann in seinen 20ern und trifft dort auf eine andere junge Person, diese Marianne, die sich in einer toxischen Beziehung zu so einem norwegischen Schriftsteller, der auch da rumhängt, befindet. Und wir erleben so ein bisschen so eine Künstlerkolonie, so eine hippieske Künstlerkolonie auf dieser traumhaften griechischen Insel zu einer Zeit, die so ein bisschen hippiesk da zusammenleben, wie so Beat-Künstler, so ein paar Jahre bevor das Ganze eigentlich so entstanden ist, diese Beat-Kultur. Ja, und es ist im Prinzip eine Coming of Age und eine Liebesserie, kann man so sagen, Jan.
Ja, gleichzeitig aber auch noch so ein Musikzirkus-Porträt. Also man erfährt auch viel darüber, wie er so reingerät in diese, auf die Erfolgsschiene, was das mit ihm als Menschen macht, wie es ihn als Menschen auch verändert, dass er langsam musikalischen Erfolg bekommt. Er hatte auch vorher, als er auf diese Insel, ich habe keine Ahnung von Leonard Cohen. Ich kenne ein paar Lieder von dem, das ist überhaupt nicht auf meiner Karte drauf, sowas. Also auch musikalisch langweilt mich das eher. Aber es ist so, man weiß ja ein bisschen was über diese Figur und dass er sehr, sehr lange sehr, sehr einflussreich war, und wir lernen halt, welche Entwicklung er darin vorgenommen hat. Und als er auf diese Insel kommt, ist er gar nicht erfolglos. Also er hat auch schon als Dichter hat er schon ein, zwei Bücher geschrieben, und die haben sich auch ganz gut verkauft. Also
er ist ein Geheimtipp.
Ja, genau.
Er kommt aus Montreal in Kanada, und ja, er sucht eigentlich noch aus einem guten jüdischen Elternhaus. Er soll eigentlich in so einer Textilfabrik irgendwie einen Job übernehmen, und er wehrt sich dagegen, flüchtet aus Kanada, ist eine kurze Zeit in London, wo es ihm überhaupt nicht gefällt, und dann sagt er halt, ich gehe jetzt nach Griechenland.
Genau, und da erlebt man halt wirklich diese Insel. Ich weiß, kurze Zwischenfrage, Anfang der 60er Jahre, wann war Griechenland von diesem Obristenregime regiert?
Achso, also du meinst, welche politische Form damals herrscht, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
Ich weiß es gar nicht, war das ja ein faschistisches System da, deswegen habe ich es, also eine Diktatur, ich habe das gar nicht mehr so im Auge, aber das kommt da halt nicht vor. Man erlebt halt diese Insel, und das ist so eine wattierte Eleganz, die da so durchspiegelt. Es ist alles immer im gleißenden Sonnenlicht, ist wunderschön, das kaufe ich dem auch ab.
Es ist auch übrigens auf der Insel Hydra gedreht, also das sind Originalszenen.
Ja.
Und ich finde, das sieht super aus.
Sieht super aus, tolle Atmosphäre, man fühlt sich da sofort ein bisschen rein. Ich habe mich dabei auch so ein bisschen an Ridley erinnert gefühlt, wo es so in schwarz-weiß gedreht, aber
die
auch
gleiche
so
diese, Zeit, ne? Anfang die der 60er. Zeit.
Genau, und diese Inselatmosphäre, dieses Refugienhafte daran, sowas, das finde ich ist schon sehr gut dargestellt. Sie ist sehr langsam dadurch, die Serie. Mhm. Also sie hat eine unglaubliche Trägheit, die aber gar nicht so gekünstelt ist, weil auch, glaube ich, dieses Klima und die Atmosphäre darauf, die hat so eine Trägheit mit sich gebracht. Deswegen ist da ja auch kein Speed Metal entstanden, sondern eher Poesie und Dichtkunst und Schriftstellerei und so. Malerei auch. Also irgendwie soll da auch Marc Chagall soll da auch rumgeschwirrt ja. haben und so. Und das finde ich alles sehr, sehr schön gemacht. Ich finde sie aber auch, also 8x50 Minuten, muss ich zugeben, habe ich nicht durchgeguckt. So, ich habe das auch nicht ertragen, weil es mir dann wirklich zu wattiert war zwischendurch und zu langsam und zu behäbig.
Ich glaube, das ist die erste Serie, wo wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen vielleicht zu haben.
Ja, habe ich mir gedacht.
Es ist heute, oder gestern habe ich eine sehr, sehr positive Kritik auch bei Spiegel Online zu der Serie gelesen. Das ist in der Tat, da hast du recht, eine langsame Serie. Es ist tatsächlich, und das ist ein Genre, was wir gar nicht mehr so oft haben, es ist eine sehr langsam erzählte Beziehungs- und Liebesgeschichte dieser beiden jungen Leute. Mhm. Mit allem Auf und Abs, die so eine junge Liebe, on-off, wie auch immer, Künstler, auch er wird bekannt, sie bleibt unbekannt. Überhaupt, es geht auch ums Verhältnis zwischen Männern und Frauen, auch ums Verhältnis zwischen Muse und Künstler, was heute ja durchaus kritisch gesehen wird, weil man sagt,
ja.
Früher, ach, das ist die Muse von, und heute sagen viele Leute, okay, ich lehne das Musenverhältnis ab, weil das ist eine nicht gleichberechtigte Beziehung.
Naja, es sind Objekte eines sexuellen Gewaltverhältnisses,
genau.
In der
Regel. Aber diese ganzen Dinge werden in dieser Serie auf eine sehr poetische und eine sehr schöne Art verhandelt. Und die lässt sich sehr viel Zeit, aber ich muss sagen, ich habe diese Zeit unheimlich genossen. Die Serie ist voller Musik, ist voller Poesie, es werden die Originalworte von Leonard Cohen, dessen Lyrik ich wirklich sehr, sehr schätze, eingeblendet oder wiedergegeben. Und die werden eben von diesen beiden jungen Schauspielern, Alex Wolff, das ist ein amerikanischer Musiker und Schauspieler, gerade so ziemlich am Kommen, der war auch in Oppenheimer mit dabei oder in diesen, in so ein paar Blockbustern, der ist gerade ziemlich am Kommen. Und dieser, ja, für mich völlig unbekannten jungen Norwegerin mit dem schönen Namen Thea Sophie Loch Ness.
Loch Ness, ne?
Loch Ness, ja, Loch Ness, wie immer man die spricht. Ich finde, die beiden spielen das super. Ich meine, klar, müssen die das auch spielen. Es dauert allein ein oder zwei Folgen, bis die sich aneinander herantasten, weil sie diese Marianne Ihlen war ja praktisch eine junge, alleinerziehende Mutter, weil sie mit diesem Arschgesicht-Freund, diesem norwegischen Schriftsteller, der sich ständig betrogen hat, zusammen war, und dann haut er da irgendwie ab und sie ist mit dem Baby alleine, und der Leonard Cohen, der halt auch da irgendwo um die Ecke so ein Apartment gemietet hat oder so ein schönes Häuschen, der schlawenzelt dann immer so um sie herum und ist halt begeistert von ihr, verliebt sich in sie, und sie sagt erstmal, Moment hier, ich bin alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Kind, ich möchte jetzt, was ich jetzt nicht brauche, ist sofort einen neuen Typen, der sich um mich hier bemüht. Also sie traut den Männern nicht. Und allein dieser Annäherungsprozess dauert, glaube ich, anderthalb Folgen oder so.
Länger, glaube ich, sogar noch.
Oder noch länger, ja. Zwei Folgen. Also auf diese Langsamkeit muss man Lust haben. Und ich muss sagen, ich hatte ganz viel Lust darauf, weil das einen halt einfach super mitnimmt. Und für mich ist das die beste Liebes- und Coming-of-Age-Serie, die ich seit langem gesehen habe.
Okay, ja, krass, ja. Ich weiß nicht, ich komme auch vielleicht einfach nicht mit diesem lamoyanten weiße Männergewäsch im Singer-Songwriting zurecht. Das sind mir zu oft White Tears. Es geht mir überhaupt nicht mehr nahe. Ich hatte mal so eine Phase, wo mich das berührt hat, so. Mittlerweile lässt mich die eiskalt, und deswegen fehlt mir vielleicht von vornherein ein bisschen der Zugang zu dieser.
Man muss sich natürlich, waren wir nicht alle mal in diesem Alter, wo wir jung und künstlerisch ambitioniert waren?
Genau, Hermann Hesse gelesen
und
haben.
Und ein bisschen
so.
Weltschmerz empfunden haben und auch ein bisschen an uns selbst gelitten haben und an der Welt und so. Da kann man natürlich als Ältere dann sich immer herrlich drüber lustig drüber machen, und manchmal ist es auch gut so, dass man sich lustig drüber macht, weil natürlich ist da auch viel Bullshit damals dabei gewesen. Aber das hat natürlich auch seine faszinierenden und tollen Seiten, diese Zeit.
Ja.
Und wenn man sie in so schöne Worte und Lieder kleiden kann, wie Leonard Cohen, und der dann auch gleichzeitig dieser Prozess dann noch so gut gespielt wird, dieses Coming of Age, wie von diesem Alex Wolff und dieser Thea Sophie Loch Ness, dann gucke ich dem wahnsinnig gerne zu. Ja. Ich glaube einfach, dass wir dann, das ist eine Geschmackssache. Dann.
Das ist eine Geschmackssache, aber ich habe auch tatsächlich, ich kriege sofort so eine leichte Distanz zu dieser Serie in der Einstiegsszene, also im Vorspann, den man öfter sieht, wo er mit zwei Frauen irgendwie schon als Star im Bett rumräkelt, und dazu kommt halt so ein Spruch, ich weiß, ich kann ihn nicht mehr wörtlich zitieren, aber so, das, was ich hier mache, ist, weil ich mich selber nicht lieben kann. Also ich versuche möglichst viel Liebe von anderen Leuten zu holen, und das ist, wo wir beim Thema Bullshit waren, das ist eine klassische Schutzbehauptung, um um weibliche Körper woanders ausbeuten zu können, die sehr verbreitet ist, die bis zu Till Lindemann unter die Bühne führt und so weiter. Und ich finde, dass die Serie mit diesem Faktor ein bisschen fahrlässig umgeht, weil er war ein totaler Womanizer. Er hat sich komplett durch die Groupies in aller Welt durchgevögelt und es ist ein sexueller Gewalttäter gewesen auf die ein oder andere Art. Und ich finde, das kannst du in so einer Serie nicht so unterbeleuchten. Und das hat mich daran enorm gestört.
Ich verstehe, ja.
Und kommt aber obendrauf, dass mir ein bisschen der Zugang dazu fehlt. Aber ich kann trotzdem die ganze Ästhetik daran, die kann ich total wertschätzen. Und auch die Liebesgeschichte kann ich wertschätzen. Sowas. Es ist wirklich fein erzählt. Es hat eine große Deepness und es hat eine große Anrührung auch dabei, wie die beiden sich annähern.
Das ist total anrührend, die Serie.
Aber ich kann an diesem ganzen anderen Kram.
Okay, ich verstehe, du hast mit dem Meta-Aspekt der Figur Leonard Cohen ein Problem oder überhaupt wie Künstler und Rockstars, wenn man ihn mal als Rockstar bezeichnet, dann später gesehen wurde. Aber das ist natürlich auch ein Stück Authentizität, weil so haben diese Leute damals gelebt. Ja. Sie haben sich die Frauen genommen und das war damals auch in Ordnung, das hat man akzeptiert. Dass es natürlich nicht in Ordnung war.
Wollte ich gerade sagen, es war akzeptiert nicht in Ordnung.
Nein, aber man hat damals nicht drüber nachgedacht.
Nee, weniger auf
das
jeden
waren
Fall.
Einfach diese Künstlertypen und diese Stars und so ist es. Hat es funktioniert. Es ist aber nicht das, was die Serie thematisiert.
Das ist ja meine Kritik,
genau,
dass es das nicht thematisiert.
Du hättest gerne eine andere Leonard Cohen-Serie gesehen.
Ich hätte es besser gefunden, wenn sie das auf die eine oder andere Art und Weise stärker konzentriert zum Vorschein gebracht hätten, was für Verhältnisse er gepflegt hat. Und nicht immer so, er redet ja auch immer ganz leise und ist so ein wahnsinnig gefühlvoller Typ und sowas. Und das ging mir angesichts dessen so wahnsinnig auf die Nerven, dass er als so Softy dargestellt wird, der aber gar nicht so Softy war, wenn es darum ging, seine eigenen Bedürfnisse befriedigen zu wollen.
Genau.
Und deswegen fremdlich mit der
Serie. Genau dieses schillernde Ding zwischen dem jungen, sensiblen Künstler, der dann aber gleichzeitig doch, wenn der Erfolg dann kommt und die Depressionen ein bisschen weniger werden, auch durchaus ein Machertyp ist. Ich finde, das steckt so ein bisschen am Rande in der Serie drin. Das wird nicht falsch dargestellt.
Nö, das glaube ich nicht, das stimmt.
Und natürlich kann man auch diese Weltschmerznummer, an der er leidet, auch in der Annäherung an Marianne, kann man natürisch auch als Masche irgendwie kritisieren.
Maybe.
Ja? Aber ich glaube nicht, dass
beide tot, wir werden es nie erfahren und macht euch euer eigenes Bild von dieser Serie, wenn ihr die Zeit habt. Also
hast du, apropos, bevor wir unserem letzten Thema rüberkommen, hast du mal in diese, wie ich finde, in diese sehr, sehr tollen Dokumentarfilm Hallelujah, Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied?
Natürlich nicht.
Hast du nicht da, habe ich mir fast gedacht, wenn du schon sagst, du magst Leonard Cohen nicht. Weil das ist tatsächlich, über den Film habe ich auch geschrieben, den könnt ihr in der Arte Mediathek sehen. Wie gesagt, ich nenne nochmal den Titel, Hallelujah, Leonard Cohen, ein Leben, ein Lied, von zwei amerikanischen Dokumentarfilmern, die schon sehr, sehr tolle Dokumentarfilme, hochgelobte, gemacht haben. Ist eine Geschichte von diesem Song, der ja, von dem es ja 600 bis 800 Coverversionen gibt und der 1984 veröffentlicht wurde, an dem Leonard Cohen irgendwie, keine Ahnung, ewig lang, viele, viele Jahre an der Lyrik gearbeitet hat. Und der ja erstmal, das ist das ganze Album, wo der drauf ist, 84 Various Positions heißt das, wurde von der Plattenfirma damals abgelehnt. Die wollten das Album nicht haben. Das ist sehr geil, weil da halt ein Song drauf ist, der heute zu den meistgecoversten aller Zeiten ist. Und diese Dokumentarfilm, nur ganz kurz, später wurde ja durch diese Coverversion von John Cale und Jeff Buckley, der noch ganz bekannt, erzählt so ein bisschen die Geschichte dieses Liedes und erzählt da nebenbei die Geschichte von Leonard Cohen, weil ich die sehe, dass Jan sich schon wieder windet und möglichst schnell das Thema Leonard Cohen jetzt endlich zurücklassen will, sage ich euch nur, wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse habt an Leonard Cohen oder an guten Musikdokumentationen, schaut euch diesen sehr tolle Dokumentarfilm in der Arte Mediathek an.
Ich will das ja gar nicht negieren, dass ihr euch das angucken könnt. Macht das ruhig.
Genau. Und übrigens, wir waren ja beide auch lange Jahre, also ich habe ja meine journalistische Karriere erstmal über 10 Jahre als reiner Musikjournalist.
Waren das für Zeiten, als es noch Musikjournalist war?
Hast du ja auch immer wieder gemacht, Musikjournalismus. Ja. Und ich glaube, wenn ich amerikanische oder englischsprachige Künstler interviewt habe damals, ich glaube, niemand wurde so verehrt, oder kaum jemand wurde so verehrt wie Leonard Cohen.
Ja, weird, ne? Okay, aber gut.
Weil er einfach auch ein großer Lyriker ist.
Ja, das glaube ich sofort.
So, und jetzt
to something completely different.
Genau. Der Streamingdienst Arte, Apple, eben waren wir bei Arte, hat jetzt endlich nach 5 Jahren, genau, im November 2019 sind die gestartet, seine erste deutschsprachige Produktion gemacht. Heißt die Serie jetzt eigentlich Where's Wanda oder heißt sie Wo ist Wanda?
Ich kenne sie nur unter Where's Wanda, aber okay. Ich glaube, also in Deutschland wird es wahrscheinlich unter beiden laufen, oder? Das ist also englische Titel.
Ich dachte erst, die Serie heißt Wo ist Wanda, aber dann habe ich die nicht gefunden und dann habe ich gesehen, Where's Wanda, okay.
Sowas, so. Ja.
Am 2.10. startet die, ich weiß gar nicht, läuft die so Apple-mäßig so 1, 2, 3 Folgen zum Start?
Also die wird auf jeden Fall nicht geblockt. Das ist, ich weiß gerade den Modus nicht, aber ich schätze mal, es laufen 2 zum Start und dann bei 8x30 glaube ich nicht, dass sie danach 6 Wochen je eine bringen. Also ich schätze mal, es werden Doppelfolgen sein oder sowas.
Ist es 30 Minuten, eine Folge?
Ja, runde 30 Minuten.
Bisschen
so,
länger
so zwischen 28 und 32. So, das ist also kein metrisches Maß für solche Serien. Ich erzähle mal kurz, worum es geht eigentlich. Oder sag gleich mal vorweg, dass es von unter anderem von Tobi Baumann ist, der so als Regisseur eigentlich dafür verantwortlich ist, relativ gute Serien zu machen. Sowas wie Faking Hitler hat er gemacht. Hat auch früher sowas gemacht wie Lady Kracher von Anke Engelke und Pastewka und sowas. Also ist eigentlich ein sehr, sehr fähiger Regisseur im Comedy-Bereich. Und erzählt hier die Geschichte von einem mittelbürgerlichen Ehepaar namens Carlotta und Dedo, die in so einer Siedlung in einer Kleinstadt, die nicht näher definiert wird, leben und ihre Tochter vermissen, die irgendwann verschwunden ist. Und weil die Polizei irgendwann aufhört, nach ihr zu suchen, nehmen sie das Heft selber in die Hand und beginnen ihre Siedlung, das ist so eine merkwürdige Neubausiedlung, die so ein bisschen konzentrisch gefasst ist, so beginnen sie Haus für Haus zu verwanzen und mit Kameras zu versehen.
Also sie übernehmen praktisch den Job, sie trauen der Polizei nicht, dass sie ihre 17-jährige Tochter, die von einem auf einen Tag verschwunden ist, wiederfinden und nehmen sozusagen das Heft selbst in die Hand.
Nehmen das Heft in die Hand und haben so leichte Indizien, dass sie noch vor Ort sein könnte über irgendwelche Protokolle aus ihrem Handy oder sowas und fangen an, sozusagen mit einem guten Zweck vor Augen das Schlechte zu tun, nämlich die gesamte Nachbarschaft auszuspionieren. Und entdecken dabei, wie das halt so ist in solchen Serien, die dunklen Geheimnisse der Menschen in diesen Häusern. Das ist eine wichtige Geschichte in dieser Serie, dass es eben nicht nur darum geht, die Tochter zu suchen, sondern auch so hinter die bürgerlichen Fassaden der Menschen in dieser Kleinstadt schauen. Und dann gibt's noch so ein paar Seitenstränge, also so ihr schwuler, schwerhöriger Sohn macht so eine Coming-of-Age-Geschichte, so die einzelnen Personen in dieser Konstellation machen verschiedene Entwicklungen durch. Das ist im Grunde genommen die Serie, die sich über immerhin halt 4 Stunden erstreckt. Würde sagen, Apple hätte es mal besser sein gelassen, aber frag dich zuerst, was du davon
hältst. Ganz ehrlich gesagt, ich bin zum ersten Mal mit der Serie in Berührung gekommen, in Form, also ich wusste erst, dass die kommt, dann habe ich einen Trailer gesehen und den Trailer, den fand ich schon so furchtbar, dass ich überhaupt keine Lust hatte, mir das anzugucken. Dann habe ich die ersten Kritiken gelesen, die waren schlecht. Du hast mir gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dass du auch das nicht gut fandst. Und ich habe mich tatsächlich nur durch die erste Folge, die aber glaube ich schon auch 45 Minuten war, die erste Folge ist glaube ich etwas länger.
Ja, mag sein.
Oder es kam mir nur so vor. Ich war ein bisschen entsetzt, weil ich meine, Apple ist ein großer Player. Die machen ja nur Eigenproduktion. Das ist ja kein Streamingdienst, wo irgendwie die so dies und das einkaufen, um es auf ihrer Plattform laufen zu lassen. Apple ist ein Streamingdienst, den wir hier oft schon hatten, die tolle Sachen gemacht haben, auch die oft ein bisschen ambitionierter und auch randseitiger sind und auch immer mit sehr, sehr guten Schauwerten, hohen Budgets ausgestattet. Und ehrlich gesagt, frage ich mich auch, weil das ist ja schon auch so ein Signature-Move, wenn du sagst, hallo, wir machen jetzt unsere erste deutsche Serie, in Klammern weitere werden folgen, dass man ausgerechnet diesen Stoff gemacht hat. Weil ich weiß nicht, egal wie gelungen oder misslungen der jetzt ist in der Umsetzung, ob da jetzt eine wirklich gute Serie drinsteckt.
Also ich sage nein, da steckt nichts drin. Es ist halt, alle Figuren bleiben komplette Behauptung. Ich meine, ja, also eine gute Comedy nimmt sich die Realität und persifliert sie auf die eine oder andere Art. Sucht sich halt die Leerstellen oder die Abgründe darin oder sowas. Diese Figuren, die hier vorkommen, von denen existiert nicht eine einzige. Das sind alles Quatschfiguren. Das sind alles reine Konstruktionen, um einer bestimmten Geschichte Vorschub zu leisten. Es gibt halt so ein paar SchauspielerInnen, die das ganz gut machen. Ich finde, Heike Makatsch arbeitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich solide als Mutter. Axel Stein ist Axel Stein. Und man fragt sich, warum besetzen Sie so eine Rolle mit Axel Stein, wenn Sie gleichzeitig in den Nebenrollen Leute wie David Striso besetzen? Also es ist wirklich ein relativ hochwertiger Cast.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ja neulich diesen, ich glaube, der läuft auch sehr erfolgreich, Spieleabend, so ein Film, so ein deutscher Netflix-Film, habe ich neulich besprochen, wo auch Axel Stein auch eine Hauptrolle spielt. Und ich möchte ihn jetzt nicht bashen oder so, aber sagen wir mal so, er ist erstaunlich gut im Geschäft.
Ja, er ist erstaunlich gut im
Geschäft. Betonung auf erstaunlich.
Ja, und das sind so diese Fragen, die es aufführt. Also ich habe mich die ganze Zeit, als ich das geguckt habe, mit jeder Minute mehr gefragt, ob es sozusagen ein Ranking des größten Blödsinns ist, der da erzählt werden soll. Also weil das von so vielen Sachen durchdrungen ist, die kompletter Quatsch sind. Und kompletter Quatsch ist dann halt eine Groteske. Dann kannst du halt irgendwie so einen Blödsinnsfilm aus den 70er Jahren machen, einen Paukerfilm oder sowas. Aber allein schon die Tatsache, dass diese Leute, die inmitten dieser Siedlung wohnen, sich verkleiden als Elektrodienst oder sowas, um in diese einzelnen Wohnung reinzugehen, setzen sich halt einen Hut auf und eine Sonnenbrille oder sowas und niemand erkennt diese beiden Nachbarn, nur weil sie halt irgendwie jetzt plötzlich sagen, sie sind vom Elektrodienst und verwandeln mal kurz die Wohnung unter verschiedenen Voraussetzungen. Das ist einfach Mist. Das ist einfach nicht durchdacht von den Leuten, nämlich Zoltan Spirandelli und Oliver Lansley, die das sogenannte Drehbuch geschrieben haben, aber wahrscheinlich irgendwie aus dem Telefonbuch abfotokopiert. Man fragt sich immer so, soll es eine Medienkritik sein? Ist das irgendwie so ein bisschen so, weil sie kommen in so eine Talkshow rein, also sie werden durch diese Aufmerksamkeitsökonomie gereicht, sowas. Und da gibt's so Reporter, die fragen die Eltern, die gerade in Trauer aufgelöst sind, weil ihre Tochter verschwunden ist, einen Appell an die Öffentlichkeit richten sollen. Und dann sagt der Reporter irgendwie so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die 100 Tage verschwunden ist, noch zurückkommt, liegt bei 1%. Was sagen Sie dazu? Sowas würde nicht mal der Superfucker Julian Reichelt sagen. So, das macht man einfach nicht. So, und deswegen ist es halt das, es gibt so ein Stadtfest, wo alle mitfeiern, so eine Art Karneval. Es gibt einen Fußballclub, der ist so realistisch wie ein Quidditch-Club bei Harry Potter. Es gibt irgendwie diesen Sohn, taub ist, aber so ein COD oder wie das heißt, also so ein Implantat, so ein Hörgerät einsetzen kann. Und immer wenn er das drin hat, redet er ganz klar. Er hat keinerlei Sprachfehler. Wenn er es aber rausnimmt, redet er Gebärdensprache. So, wer denkt sich so ein Quatsch aus? Ja. So frage ich mich.
Die Figuren sind wirklich absoluter Humbug. Und das ist auch, wie du das vorhin schon gesagt hast, bei Figuren, die wirklich Pappkameraden sind, von A bis Z, in der Streaming-Serie auch noch von Apple, wer soll sich dafür interessieren? Also es ist echt ein ganz großer Griff ins Klo.
Ja, ich wollte
dich noch eine Sache fragen, weil ich habe tatsächlich erst nur geschafft, mich durch diese erste Dreiviertelstunde zu quälen. Ich habe im Apple-Vorführraum gesehen, dass jede der noch kommenden Folgen so einen Namen hat von der Familie.
Ja.
Familie so und so. Heißt es dann, dass erzählerisch in jeder weiteren Folge, du hast ja gesagt, hast dich durch alle Folgen durchgekämpft, sozusagen ein Panoptikum, ein Familienpanoptikum, wo das die ausspionieren, diese beiden Ehepartner, dass da immer wieder neue Szenarien vorgestellt werden. Sind die denn auch? Gibt es da auch mal eins, was irgendwie interessant ist?
Oder nee, so? Kein einziges. Und es ist Gott. Also es ist tatsächlich so, dass sie immer den Fokus auf eine Person richten, in deren Leben sie eindringen. Die ist dann nicht automatisch zu Ende erzählt. Die kann auch in die nächsten Folgen noch reinspielen. Und es ist aber immer so, es ist ein bisschen Sketch-Comedy mit dem Fokus auf eine soziale Einheit, die beleuchtet werden. Und dabei begleitest du diesen beiden, wie sie immer verzweifelter werden, gleichzeitig auch immer kämpferischer werden. Daran ist noch nicht mal alles schlecht. Und es ist auch zum Beispiel diese Wanda, die verschwunden ist, wird schon von Lea Drinder gespielt, von der ich sehr viel halte.
Ja, gute Schauspielerin.
Und die macht das auch sehr solide. So, also es machen einige Leute, machen ihren schauspielerischen Teil sehr solide. Aber die ganze Geschichte ist von den Leuten, die sie verzapft haben, so derartig in Sand gesetzt worden. Da kannst du mit noch so viel schauspielerischem Talent, kannst du nicht gegen anspielen. Das ist ein Kampf. Also eigentlich ist es letztlich das fünfte Duell, das wir heute hier vorstellen. Es ist, ist das Duell aufrechter Schauspieler und Schauspielerinnen, die versuchen, das schlechteste Drehbuch der Saison auch nur einigermaßen zu retten. Und leider also, verlieren sie diesen Kampf.
Mich hat das Ganze auch so ein bisschen an, an Klim Bim und Didi Hallervorden, also an die Sketch-Comedy aus den 70ern, erinnert und vielleicht haben sich ja, ich glaube, dieser Oliver Lansley, dieser einer von diesen Autoren, es ist ja tatsächlich ein Brite, vielleicht haben sie gesagt bei Apple, hier die Deutschen, die können das doch nicht mit lustig und so, mach mal, helft denen mal und da haben sie vielleicht den, einfach den Falschen engagiert und dann hat der Lansley vielleicht gesagt, ja, aber die Deutschen, die hatten in den 70ern hier mit Didi Hallervorden und Klim Bim.
Lief voll gut im Fernsehen.
Das gucke ich mir nochmal an und dann hat er vielleicht auf Basis dieser Sketch-Comedy aus den 70ern irgendwie diese Szenen geschrieben, wie Heike Makatsch und Axel Stein in die Häuser der Nachbarn irgendwie.
Genau, und sich dann auch immer, also viel mit Mimik gearbeitet und sowas. Ja. Es ist tatsächlich, der Production Value ist gar nicht gering. Ich glaube, die war auch nicht billig, die Serie. Also da wird viel, da wird schon viel reingesteckt. Es ist viel Optik drin. Es sind viel Tricks auch drin. Also so viele, viele, viele visuelle Spielereien über so, so Drohnen, die sich halt, die halt von oben ankommen und dann runterzoomen und sowas. Da wird sich schon Mühe gegeben. Umso erstaunlicher ist es, dass es das mit so viel Geld, es ist so, als wenn Bayern halt absteigt dieses
die
Jahr.
Optik, die Optik kann in dem Programm wirklich nichts retten. Also nee, gar es nix. Gibt nichts, was man retten könnte. Nee. Ne? Gut, hüllen wir den Mantel des Schweigens und, über Where's Wanda und hoffen, dass Apple, wir hoffen natürlich, dass sie weitere deutsche Serien produzieren, aber dann vielleicht bitte beim nächsten Mal nochmal nachdenken. Ne?
Bevor genau, sie, also nicht, was mit sie da wirklich nicht, machen. Nicht mit einem Drehbuch, das besoffen auf dem Klo in 10 Minuten kurz runtergekritzelt wurde.
Ja. Ja, damit sind wir mit unseren Duellen und unseren Männer-Biopics, wie auch immer, durch. Ich fand, wir hatten heute interessante Programme. Viele davon kann man sogar öffentlich-rechtlich sehen. Und ja, und wir werden uns in 14 Tagen, nämlich am Freitag, dem 11. Oktober, hier wieder einfinden in dem Windy City Wohnzimmer. Ich hoffe, man hat die pfeifenden Fenster von den Hamburger Winden im vierten Stock über den Dächern von Eimsbüttel nicht zu laut gehört.
Ich hab's nicht gehört.
Du hast es nicht gehört, nee. Ne? Wir haben dieses Phänomen, dass wir hier in dem Studio, dem Podcast-Studio, was auch gleichzeitig mein Wohnzimmer ist, aufnehmen. Bei geschlossenen Fenstern pfeift der Wind.
Ja, aber du reagierst dann natürlich auch empfindlicher drauf, weil du es kennst.
Genau. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt, bevor ihr ausschaltet, solltet ihr uns unbedingt noch bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr uns sonst hört, eine Bewertung geben. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig für die Zukunft unseres kleinen Podcasts. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit bei Facebook oder bei Instagram folgen, vielleicht jetzt auch mit neuen Fotos, weil ich habe hier gerade einen amerikanischen Top-Fotografen zu Gast in meiner Wohnung, der heute vor der Aufnahmesession ein paar Fotos von uns gemacht hat.
Joe,
Props an Joe gehen raus in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr was von uns wissen wollt, uns Anregungen geben wollt, Fragen, wie auch immer, fernsehpodcast@web.de ist unsere Webadresse, unsere Mailadresse. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Und natürlich bei Insta.
Genau. Macht's gut. Bis dann.
Vielen Dank. Tschüss.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.